Bevor ich so richtig loslege, bete ich noch. Herr Gott, ich danke dir, dass du ein großer Gott bist, dass du Herr über alle Dinge bist, dass du alles geschaffen hast und über allem stehst. Ich danke dir, dass wir heute hier zusammenkommen können, um auf dich zu hören, um dir zu begegnen. Also bitte ich dich, dass du heute zu uns sprichst und dass wir ein Stück weit mehr von dir und deiner Größe erkennen, von dir erfüllt werden und gestärkt werden durch diesen Gottesdienst in unserem Glauben und du uns ausrüstest mit allem, was wir brauchen für die kommende Woche. Amen. Ich möchte heute Morgen mit euch über Gebet reden. Wenn ich irgendwas machen kann hier mikrotechnisch, sag's mir Bescheid, ne? Also, es geht um Gebet und weil ich heute jede Menge Statistiken und so Zeug für euch habe, jede Menge Bibelverse, alles Mögliche und vielleicht ab und zu mal so ein bisschen die Kernaussagen darin dann verloren gehen, weiß nicht, je nachdem wie aufmerksam ihr seid, sage ich euch einfach am Anfang schon direkt meine drei entscheidenden Punkte, die könnt ihr mitnehmen und selbst wenn ihr dann nach einer Minute ausschaltet, dann wisst ihr trotzdem, worum es geht. Nicht, dass das eine gute Idee wäre. Ja? Also es ist gut, trotzdem komplett zuzuhören, aber vielleicht hilft euch das ein bisschen zu verstehen, worum es denn heute eigentlich geht. Diese drei Punkte sind: bete für andere, lass andere an Gebet teilhaben und gib anderen die Gelegenheit, selbst zu beten. Also nochmal, bete für andere, lass andere an Gebet teilhaben und gib anderen die Gelegenheit, selbst zu beten. Kann man sich gut merken, oder? Also, es geht um Gebet. Gebet ist Reden mit Gott. Ich erzähle Gott etwas, dann bin ich vielleicht eine Weile still und warte darauf, ob Gott nicht auch mir etwas sagen möchte. Solange es Menschen gibt, gibt es auch Gebet. Aber Moment mal, fragst du dich vielleicht, es geht ja eigentlich um Magnetic Church, unsere Predigtreihe, in der wir uns gerade befinden. Was hat Gebet mit Magnetic Church zu tun? Was hat Gebet damit zu tun, dass wir als Gemeinde, als Kirche attraktiv sind, dass wir in den Augen von Außenstehenden vielleicht was Besonderes bieten können, was anziehend ist? Ist Gebet nicht, zumindest ist für die Außenstehenden häufig etwas, was als eher langweilig oder als befremdlich wahrgenommen wird? Vielleicht hast du diese Vorstellung im Kopf, dass Gebet langweilig ist, weil du irgendwie an ein auswendig gelerntes, uraltes Gebet denkst, was einfach so runtergeleiert wird, was vielleicht mega lang dauert und was vielleicht jetzt nicht so attraktiv ist, dem zuzuhören, wenn man nicht so richtig darauf achtet, was da überhaupt gesagt wird. Oder vielleicht denkst du, Gebet könnte langweilig oder fast schon peinlich sein, weil du diesen einen Typen denkst, der immer bei deinen Gebetstreffen auftaucht, der schon wieder seit 13 Minuten lang irgendwie immer wieder das Gleiche betet, ohne was Neues zu sagen, gespickt mit diesen ganzen Füllwörtern wie wirklich echt einfach und so jede zwei Sätze immer verbindet mit einem Herr Jesus oder Gott dazwischen und irgendwie das alles so mega lang ist und ja, so ein bisschen peinlich anfühlt, zumindest wenn du darüber nachdenkst, dass das jemand sieht, der vielleicht nicht so viel mit Gebet am Hut hat. Vielleicht denken wir, dass das ein bisschen befremdliches Gebet, weil das vielleicht doch, wir Angst haben, dass wir als die Spinner wahrgenommen werden, die mit ihrem unsichtbaren Freund reden. Ich glaube, das muss nicht unbedingt so sein. Ich glaube, Gebet kann durchaus magnetic, durchaus anziehend und attraktiv sein. Selbstverständlich für Christen, ich glaube, da stimmt mir jeder zu. Aber ich glaube auch für Leute, die gar nicht mal so viel mit dem Glauben zu tun haben. Worüber wir nämlich häufig gar nicht so nachdenken, ist, dass auch Leute, die sich selbst nicht unbedingt als Christ bezeichnen würden oder sich vielleicht sogar explizit als Nicht-Christ bezeichnen, häufig doch irgendwie spirituell sind. Also, dass sie an irgendetwas glauben, das gewissermaßen außerhalb von unserer physischen Welt liegt. Man kann auch sagen, an etwas Übernatürliches. Und dazu habe ich jetzt ein paar Statistiken für euch. Ich habe jede Menge Statistiken für euch. Ich hoffe, ihr mögt Statistiken genauso, wie ich das tue. Natürlich kann man mit Statistiken alles Mögliche zeigen. Ihr kennt diese dummen Sprüche wie, traue keine Statistiken, die du nicht selber gefälscht hast. Aber vertraut mir, ich mache beruflich wenig anderes, als selber Statistiken zu erstellen, damit meine Behauptung zu untermalen. Also ihr könnt mir hier ruhig vertrauen. Also, hier haben wir eine relativ aktuelle Umfrage unter ungefähr 1000 Erwachsenen aus Deutschland darüber, wie spirituell sie sind. Ungefähr ein Drittel sagt, dass sie gar nicht spirituell sind. Was aber auch bedeutet, dass über die Hälfte der Befragten hier sagt, dass sie zumindest ein bisschen spirituell sind. Wenn wir jetzt mal alle, ich sag mal, einigermaßen regelmäßigen Besuchern von unseren Kirchen und jetzt zumindest für dieses Argument auch Synagogen und Moscheen und so zusammenzählt, dann kommen wir nicht auf so hohe Zahlen. Also frage ich mich schon ein bisschen, was Spiritualität für die meisten Leute so bedeutet. Vielleicht bist du jetzt nicht so begeistert von Statistiken, teilst du nicht so meine Ansicht und bist eher am Einzelfall interessiert als an diesen anonymen 1000. Deswegen vielleicht noch eine persönliche Begegnung, die ich vor 2 Wochen ungefähr hatte mit einem Arbeitskollegen von mir. Mein Kollege, kein Christ, wurde von Freunden gefragt, ob er sie trauen kann. Also so im Rahmen von einer freien Trauung. Gut, er hat erstmal zugesagt, aber wusste noch nicht so richtig, was er denn da machen soll, was er denen denn dann so erzählen soll. Also, er weiß, dass ich Christ bin, dass ich relativ aktiv in der Gemeinde bin und dass Hochzeiten auch so ein bisschen zu unserem Business zählen und würde es doch relativ häufig machen. Also hat er mich gefragt, ob ich denn einen guten Text für eine Trauung kennen würde. Und da wollte ich natürlich gerade ansetzen, aber dann hat er mir noch ein bisschen mehr von seinen Freunden erzählt und von dem, was er da machen soll und gesagt, ja, die sind jetzt auch nicht so gläubig und Gott sollte jetzt so eher nicht so da drin vorkommen. Gut, damit waren natürlich jetzt immer alle meine Ideen so ein bisschen weg. Ne? Aber ich habe ihm erklärt, dass so von unserem Kerngeschäft her, dass es ja schon eher um Gott geht und dass Gott bei uns einen relativ hohen Stellenwert hat, auch bei Hochzeiten. Ne? Und dann ging es so ein bisschen weiter und ich habe da so ein bisschen laut darüber nachgedacht, wie interessant ich das finde, dass viele Leute nicht an Gott glauben, aber doch bei ihrer, jetzt zum Beispiel Hochzeit, mehr wollen als nur irgendwie eine schöne standesamtliche Hochzeit. Da muss irgendwie noch, soll noch mehr dabei sein, auch wenn sie sonst gar nicht groß glauben. Er hat dann noch ein bisschen mehr von seinen Freunden erzählt und gesagt, ja, so ein bisschen irgendwas glauben tun die ja schon. Die sind ja schon irgendwie spirituell. Glauben halt nur nicht an Gott. Gut, die unterhalten noch ein bisschen weiter über dies und jenes geredet, über Gemeinde und Gott und so. Und am Ende war ich wieder auf so eine traurige Art und Weise davon fasziniert, wie viele Leute doch an irgendetwas Übernatürliches glauben, ohne wirklich zu wissen, woran. Ja, die an etwas glauben, was keine Basis hat, außer ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen, ihren eigenen Ideen davon, wie denn sowas Übernatürliches aussehen könnte. Und das hat mich dann wieder erinnert an viele andere ähnliche Unterhaltungen, die ich schon mit meinen Freunden und Bekannten geführt habe, wo es auf was Ähnliches hinauslief. Ja, ich glaube ja schon irgendwie so ein bisschen was, aber jetzt Gott war nicht so richtig. Und selbst wenn sie an Gott glauben, dann ja, so der christliche Gott, damit kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Die glauben eigentlich nur an irgendeine Vorstellung, die sie von Gott haben, an irgendwie ja, vielleicht diese Spiritualität, die sie haben. Sie merken, dass da irgendwas in ihnen ist, was Übernatürliches sucht, aber also wirklich den Schritt machen, an was Richtiges zu glauben, können sie dann auch nicht. Irgendwie so in ihnen drin, aber das findet noch nicht so die richtig sinnvolle Ausdrucksform. Naja, um dieser Sache noch ein bisschen weiter auf den Grund zu gehen und mir neben diesen Einzelfällen, von denen ich schon, mit denen ich schon was zu tun hatte, noch ein bisschen zu abstrahieren, habe ich mir weitere, wie ich das mache, Statistiken angeguckt. Zum Beispiel diese hier. Da wurden Leute gefragt, welche von einer Liste an Themen, zu welchen von diesen Themen würden sie sagen, dass damit was dran ist, dass man damit sich weiter beschäftigen sollte. Wir haben 500 Leute gefragt und wie gesagt, die konnten mehrere Sachen auswählen. Ganz oben auf dieser Liste Meditieren und Yoga, gefolgt von Astrologie und Horoskopen und Bachblütentherapie. Also da entlädt sich diese angestaute Spiritualität in den Leuten, Bachblüten. Okay. Sagt ihr bei der einen oder anderen Sache vielleicht, ja, das ist jetzt so schlimm, können wir das nicht trotzdem machen? Zum Beispiel hier, erster Punkt, Meditation und Yoga. Zoomen wir mal ein bisschen rein und schauen, was die Leute, die das selber praktizieren, denn darüber sagen. Hier haben wir eine Umfrage darüber. Welche der folgenden Aussagen über Yoga stimmen auf dich zu? Gefragt von unter Leuten, die in den letzten 2 Jahren regelmäßig Yoga gemacht haben. 37% haben gesagt, dass sie der Aussage zustimmen, durch Yoga ihre innere Mitte zu finden. Also ich glaube, ohne Gott wäre meine innere Mitte ein ziemlicher Abgrund. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich überhaupt Interesse daran hätte, diese innere Mitte zu finden. Aber gut. 25% sagen, dass für sie Yoga mehr als nur Sport ist. Und ich glaube, damit meinen sie nicht, dass die Leute da so nett sind. Nächster Bereich, der mit Spiritualität irgendwie zusammenhängt. Inwieweit haben Sie die folgenden alternativen Heilverfahren schon einmal genutzt? Hier die ersten beiden Sachen, Klassiker, Homöopathie, Akupunktur, gefolgt von dem Fanclub der Bachblüten. Viele dieser Dinge hier, wie zum Beispiel die Anthroposophen, sind im Endeffekt nichts anderes als das Ergebnis davon, dass ich mir von verschiedenen Weltanschauungen, Religionen und so weiter, die es gibt, so hier ein Element nehmen, da ein Element nehmen, das Ganze spicke mit meiner persönlichen Meinung, vielleicht hier und da sogar eine wissenschaftliche oder pseudowissenschaftliche Erkenntnis, das Ganze gut durchrühre und dann als Heilsweg verkaufe. Das passt relativ gut zum Geist unserer Zeit, dieses hier was nehmen, da was nehmen und daran glaube ich jetzt. Noch eine weitere Statistik dabei, die ist vielleicht ein bisschen näher an unserem Zuhause als Christen dran. Wie häufig beten Sie? 42% haben geantwortet, dass sie nie beten. Es gibt Leute, die spirituell sind, die nie beten. Bei denen drückt sich das dann vielleicht ein bisschen anders aus. Interessant finde ich aber, dass es 40% an Leuten gibt, zumindest unter den Befragten hier, die bis zu einmal die Woche beten. Und die meisten von denen, die das geantwortet haben, sagen sogar, dass sie so höchstens einmal im Monat und viele von denen auch so höchstens einmal im Jahr beten. Das finde ich interessant. Mal überlegt sich mal, 4 von 10 Leuten, 40% ungefähr, beten na, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger als einmal im Jahr. Ich weiß jetzt nicht, woran die Leute im Detail glauben, aber irgendwie ist es paradox. Wenn ich doch schon ab und zu zumindest mal bete, also irgendwie dann davon ausgehe, dass vielleicht jemand da ist und das hört, ansonsten ist es ja total crazy, dann, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass eine höhere Instanz da, aber gleichzeitig nehme ich diese Instanz nicht ernst genug, um doch vielleicht einigermaßen, regelmäßig ist das falsche Wort, bei einem im Jahr ist es vielleicht auch regelmäßig, aber häufiger mal mit dieser Instanz in Kontakt zu kommen. Ich persönlich verstehe jetzt nicht so ganz, was das soll, wie man auf die Idee kommen kann, aber gut. Also beides, sowohl diese Statistiken, die ich euch gezeigt habe, vielleicht habt ihr schon ähnliche Sachen gehört, und auch die persönlichen Begegnungen, die ich mit Leuten gehabt habe und die ihr wahrscheinlich auch schon mit Leuten gehabt habt, die zeigen uns, dass es sehr viele Menschen gibt, die doch irgendwie spirituell sind. Was auch immer das im Detail genau dann bedeutet. Es gibt einige Leute, bei denen vielleicht sogar Gebet ein Zugang zu ihrer Spiritualität ist oder eine Ausdrucksform von ihrer Spiritualität. Die meisten Menschen glauben schon irgendwie an irgendwas, aber häufig dann eben doch nicht an Gott, den Vater, der uns seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt geschickt hat, um für unsere Schuld zu sterben und wieder aufzustehen. Und hier kommen wir Christen dann ins Spiel. Natürlich sind wir auch sehr spirituell, aber wir unterscheiden uns hier fundamental. Der Grund, warum wir beten, das ist tiefer als einfach nur ein leerer Ausdruck von irgendeiner Spiritualität. Wir wissen, zu wem wir beten können. Wer diese höhere Macht ist, die unsere Gebete hört. Unsere Spiritualität ist nicht einfach nur undefiniert und abstrakt, sondern konkret und persönlich. Durch Gebet haben wir Zugang zu Gott und können direkt mit dem Schöpfer aller Dinge kommunizieren. Hey, wie cool ist das? Wir können im Gebet Gott erkennen und erleben. Wir glauben daran, dass er sich für uns interessiert, dass er uns etwas zu sagen hat und dass er auch uns gern zuhört. Wir müssen nicht einfach ein Gebet ins Leere schießen, sondern wissen, wer es hört und häufig auch er hört. Wir lesen zum Beispiel in Jeremia 29, Vers 12, wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Sagt Gott hier zum Volk Israel, aber ich glaube genauso auch zu uns. Was wir machen, ist kein Gebet ins Leere schießen. Nee, da ist jemand da, der uns hört, der uns antwortet, der unsere Gebete erhören will. Und wenn wir das glauben, dann sollte unsere Frage nicht sein, warum wir überhaupt beten, sondern dann sollte unsere Frage sein, warum sollten wir nicht beten? Im Gebet liegt unsere Verbindung mit Gott. Darin liegt unsere Quelle der Kraft, nach Gottes Plan zu leben. Ohne Gebet ist es überhaupt nicht möglich. Gebet ist eine der wesentlichen Grundlagen unseres christlichen Glaubens. Das geht so weit, dass selbst Jesus, als er hier auf dieser Erde war, obwohl er trotzdem die ganze Zeit über auch ganz Gott war, selbst zum Vater gebetet hat. Das lesen wir in Johannes 17. Das ist eine coole Stelle, die könnt ihr euch zu Hause mal gerne durchlesen. Da betet Jesus zuerst ein bisschen für sich, dann betet er für seine Jünger und dann noch für alle anderen, die irgendwie durch diese Jünger zum Glauben finden. So lesen wir zum Beispiel in Vers 20, ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Also nochmal, sofern du zu denen zählst, die an ihn glauben, dann hat Jesus auch für dich gebetet. Und dieses Gebet in Johannes 17 können wir uns zum Vorbild nehmen, wenn es darum geht, wofür wir selber beten. Ich will das gar nicht im Detail alles durchgehen mit euch, denn wir haben noch ein paar andere Sachen vor. Aber wir sehen hier, wie sehr Jesus im Gebet den Fokus auf andere Menschen hatte. Er hat zwar auch für sich selbst gebetet, ist durchaus legitim, aber vielmehr noch für andere. Und nicht zuletzt auch für die Leute, die zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht geglaubt haben. Vers 21 geht diese Stelle weiter damit. Ich bete für sie alle, damit sie in uns eins sind und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Also Jesus hat dafür gebetet, dass Menschen durch ihn zum Glauben kommen. Und das sollten wir auch tun. Und gerade in diesem Kontext möchte ich mir jetzt mit euch eine Bibelstelle ein bisschen mehr im Detail angucken. Das ist ein weiteres Gebet, jetzt nicht von Jesus, sondern von Paulus. Die Stelle steht im Brief von Paulus an die Epheser, in Kapitel 3, in den Versen 14 bis 21. Und bevor wir uns diese Stelle genau angucken, erzähle ich euch noch kurz ein bisschen was über den Kontext von dieser Stelle, damit wir ein bisschen besser verstehen, was es bedeutet und auch besser verstehen, was es für uns bedeutet. Damit wir das Ganze ein bisschen besser einordnen können. Und praktischerweise gibt uns Paulus selbst am Anfang von diesem Kapitel, Kapitel 3 des Epheserbriefs, selbst den Kontext davon, sodass wir gar nicht lange danach suchen müssen. Am Anfang von dem Kapitel, da berichtet Paulus davon, dass es seine Aufgabe ist, unter den Heiden, also den Nichtjuden, das Evangelium von Jesus Tod und Auferstehung zu erzählen. Dazu zählen auch die Epheser, an die eben dieser Brief, aus dem wir gleich was lesen werden, ging. Paulus selbst ist gerade im Gefängnis, eben weil er diese Botschaft weiterhin verkündet. Das lesen wir in den ersten zwei Versen dieses Kapitels, wo Paulus schreibt: Ich, Paulus, bin im Gefängnis, ein Gefangener für Jesus Christus, weil ich euch, die anderen Völkern angehört, die Botschaft Gottes verkündet habe. Ihr habt ja gehört, dass Gott mir die besondere Aufgabe anvertraut hat, euch von seiner Gnade zu erzählen. Also früher, das lesen wir hier so raus, wussten die Epheser noch nicht, wer Jesus war. Sie wussten noch nichts von der Rettung, die er bringt. Dann haben sie durch Paulus und auch durch andere davon gehört und der ein oder andere hat sich tatsächlich für Jesus entschieden und es hat sich so diese erste Gemeinde dort gebildet oder verschiedene Gemeinden so in der Region. Wir wissen jetzt nicht besonders viel über die Zusammensetzung von dieser Gemeinde, aber ich glaube, dass wir gut davon ausgehen können, dass die Leute, so wie das bei uns heute auch noch ist, in ganz unterschiedlichen Abschnitten ihres persönlichen Glaubenslebens waren. Manche von denen waren praktisch schon von Anfang an dabei, also seitdem Paulus diese Gemeinde mehr oder weniger gegründet hat. Andere, wahrscheinlich so die zweite Generation an Gläubigen, sind dann irgendwann zum Glauben gekommen. Und wieder andere, und davon gehe ich aus, die waren ziemlich neu dabei. Vielleicht fanden sie diese Botschaft, die diese Gemeinde dort gepredigt hat, die die Leute aus dieser Gemeinde vorgelebt haben, irgendwie spannend und die Gemeinde anziehend. Magnetic. Haben aber vielleicht noch nicht diese bewusste Entscheidung für Jesus getroffen. Das ist jetzt, ich weiß, das ist ein Stück weit spekulativ. Wir wissen nicht genau, wie diese Gemeinde aussah, aber es gibt eigentlich keinen Grund davon auszugehen, dass es damals anders war als auch heute bei uns. Vor allem, weil eben davon auszugehen ist, dass dieser Brief nicht nur einfach einmal in irgendeiner Gemeinde im Gottesdienst vorgelesen wurde, sondern weitergereicht wurde und in verschiedenen Gemeinden vorgelesen wurde und verschiedene, ganz unterschiedliche Leute erreicht hat. Also gut. Jetzt irgendwann eine Weile nach seinem Besuch bei den Ephesern schreibt Paulus diesen Brief. Und interessanterweise schreibt er in diesem Brief ein Gebet auf, ein Gebet, das er für die Epheser betet. Für die Epheser, die wahrscheinlich an ganz unterschiedlichen Punkten ihres persönlichen Lebens mit Jesus stehen. Und jetzt lasst uns mal dieses Gebet lesen. Ihr dürft gerne mit aufschlagen, Epheser 3, die Verse 14 bis 21. Und da heißt es: Ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen ihr ganzes Ausmaß erfassen, die Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist als ihr hier begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir hier bitten oder auch nur hoffen würden. Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch Christus Jesus für alle Zeit und Ewigkeit. Amen. Also was betet Paulus hier? Lass uns das mal so Schritt für Schritt durchgehen. Zunächst einmal ordnet er sich Gott unter, indem er ihm davon spricht, dass er seine Knie beugt, dass er gar nicht anders kann, als seine Knie zu beugen vor Gott und Gott eben als denjenigen anerkennt, der alles geschaffen hat. Und dann kommen zwei Punkte der Fürbitte. Also zwei Sachen, die Paulus von Gott für die Leute dort in Ephesus erbittet. Und diese beiden Dinge, die sind sehr ähnlich. Die Epheser sollen von Gott die Kraft bekommen, innerlich stark zu werden. Und sie sollen durch den Glauben immer mehr von Jesus in sich tragen und Gottes Liebe als Basis für ihr Leben haben. Paulus schreibt dann auch von den Konsequenzen dieses wachsenden Glaubens. Sie lernen Gott immer mehr kennen. Sie werden von Gottes Reichtum immer mehr erfüllt. Was für ein Reichtum? Ja, genau dieser Reichtum, der am Anfang von diesen Versen genannt wird, von dieser Spirale, die so ein bisschen nach oben geht, eben dieser Reichtum, aus dem Gott die Kraft gibt, innerlich stark zu sein, zu glauben und so immer stärker mit Jesus, mit ihm verbunden zu sein. Und so bewegt Gott unendlich viel mehr, als wir nur zu denken wagen könnten. Und dann beendet Paulus das Gebet ein bisschen so, wie er es begonnen hat, nämlich damit, dass er Gott die Ehre gibt. Ich glaube, Paulus greift hier in seinem Gebet für die Gemeinde die ganze Bandbreite an Menschen auf, die damals, wie auch heute, irgendwie so zum Einflussbereich der Gemeinde gehören. Ob sie jetzt eher als Interessierte oder Neugierige relativ am Anfang von ihrem Glaubensleben stehen oder schon lange mit dabei waren. Paulus unterscheidet hier nicht wirklich zwischen den verschiedenen Leuten in der Gemeinde. Stattdessen beschreibt er in seinen Fürbitten einen Prozess des Jesus besser kennenlernens. Egal, wo die Leute damals standen und egal, wo du heute stehst, entscheidend ist diese Richtung der Spirale, nämlich nach oben. Und dafür betet Paulus. Ich glaube, wir können und sollten uns dieses Gebet von Paulus oder diese Herangehensweise an Gebet von Paulus selbst als Vorbild nehmen. So wie sich Paulus auch selbst Jesus als Vorbild genommen hat, da finden wir viele Parallelen. Diese Dinge, für die Paulus hier betet, die können wir auch für die Menschen um uns herum beten. Ob sie schon weite Strecken im Glauben zurückgelegt haben oder eben gerade noch so auf der Kippe ihrer Entscheidung stehen. Die Aufforderung bleibt, bete für andere. Wenn wir das jetzt mal auf uns noch mehr übertragen, wofür genau können wir beten, wenn es um die Leute in unserem Umfeld geht? Also jetzt für heute mal vor allem für die, die das Evangelium noch nicht so gut kennen. Es sind wahrscheinlich ziemlich viele Dinge, aber vor allen Dingen sollte es unsere Priorität sein, dafür zu beten, dass sie eben dieses Evangelium kennenlernen. Alle anderen Dinge, die ihr Leben auf dieser Erde betreffen, so wichtig die auch sein mögen, die verblassen in ihrer Wichtigkeit und Dringlichkeit gegenüber der Ewigkeit. Also sollten wir das zu unserer Priorität machen, dafür zu beten, dass sie zunächst einmal Gott kennenlernen. Und wie genau machen wir das, um nicht einfach nur irgendwie so ein kurzes, mehr oder weniger inhaltsloses Gebet zu haben, was mehr oder weniger generisch ist? Ich schlage mal drei Schritte vor. Der erste Schritt, danke Gott dafür, dass er sie liebt und für sie seinen Sohn geschickt hat. Der zweite Schritt, bitte Gott, dass sie sein Evangelium hören. Und das kannst du eigentlich nur dann wirklich ehrlich beten, wenn du selber auch bereit bist, derjenige zu sein, der dann eben geschickt wird, um ihnen das Evangelium weiterzubringen, sofern es dir möglich ist. Das macht Paulus übrigens selber auch vor, zum Beispiel im gleichen Brief in Kapitel 6, in Vers 19, da schreibt er, betet auch für mich und bittet Gott, mir die richtigen Worte zu geben, wenn ich mutig das Geheimnis in der guten Botschaft weitersage. Also Paulus war durchaus bereit, nicht nur für Leute zu beten, sondern auch zu ihnen hinzugehen und ihnen von dieser Botschaft zu erzählen. Und der dritte Schritt eines Gebets für andere, die nicht glauben, bitte Gott, dass er ihnen die Augen öffnet und sie gerettet werden. Die Bibel drückt das recht drastisch aus, indem sie davon spricht, dass denjenigen, die nicht glauben, dass sie verblendet sind. Und Gott allein derjenige ist, der Herzen verändern kann, der Augen öffnen kann. Egal wie magnetic wir als Gemeinde sind, egal wie toll du deinen Glauben vorlebst, wie häufig du davon erzählst, egal zu wie vielen Veranstaltungen du einlädst. Wenn Gott nicht wirkt, dann bringt das alles nichts. Gebet ist essentiell dafür. Zum Beispiel betet Paulus auch selbst, hier eine Stelle aus Römer. Liebe Freunde, ich sehne mich von Herzen danach und bete zu Gott, dass das jüdische Volk gerettet wird. Gut, hier geht es jetzt um das Volk Israel, aber da Paulus selbst ja auch gesandt wurde zu den Nicht-Juden, können wir davon ausgehen, dass er ähnliche Gebete auch für andere gebetet hat. Wir sehen, dass sein Herz dafür brennt, dass Leute gerettet werden und er eben dafür betet. Er betet zu Gott, dass dieses Volk gerettet wird. Sehnt sich von Herzen danach, dass eben die, die verloren gehen, nicht verloren gehen und drückt das im Gebet vor Gott aus. Wie sieht es bei dir aus? Sehnst du dich von Herzen danach, dass die Leute in deinem Umfeld gerettet werden? Und wenn ja, wie häufig betest du für diese Menschen? Also gut, wir haben jetzt überlegt, warum wir beten und wofür wir beten und haben uns dabei eben auf die Menschen konzentriert, die Gott noch nicht so klar erleben, wie wir das vielleicht tun. Das war der erste Punkt, den ihr mitnehmen solltet. Bete für andere. Aber gerade bei dem Thema Magnetic Church, attraktive Gemeinde, einladende Gemeinde, da gibt es noch zwei weitere wichtige Aspekte von Gebet, die vielleicht zunächst mal nicht ganz so intuitiv sind wie der Punkt, über den wir gerade geredet haben. Einer von diesen Punkten ist, lass andere an Gebet teilhaben. Wie schon gesagt, häufig scheuen wir uns so ein wenig davor, anderen von unserem Glauben und auch von Gebet zu erzählen, weil wir Angst haben, andere könnten komisch über uns denken, wenn sie wissen, dass wir beten. Oder noch viel schlimmer, wenn sie wissen, dass wir für sie beten. Aber wir haben auch gesehen, dass die meisten Menschen irgendwo doch offen für Spiritualität sind. Die Mehrheit betet selbst, wenn das auch nur sehr, sehr selten sein mag. Und selbst wenn sie das komisch finden, dass wir beten oder was wir so machen, die Wahrscheinlichkeiten stehen relativ gut, dass sie selber irgendwas Komisches glauben oder irgendwas Komisches machen. Also wichtig, dass es für andere zu beten, glaube ich auch, dass es durchaus wichtig und angebracht sein kann, andere wissen zu lassen, dass du für sie betest. Selbst wenn sie selbst extrem selten oder überhaupt gar nicht beten. Paulus betont in seinen Briefen, wie zum Beispiel jetzt an der Stelle, die wir gerade gelesen haben, immer wieder, dass er für die Empfänger seiner Briefe betet. Es gibt jede Menge Gebete, wahrscheinlich über 20 Gebete, die Paulus in seinen Briefen aufschreibt. Warum macht er das? Reicht das nicht einfach zu beten? Ich meine, Gott hat Paulus doch wahrscheinlich auch so gehört, auch wenn er das nicht aufgeschrieben hätte und den Leuten geschickt hätte. Wollte Paulus sich hier einfach in ein besonders schönes und heiliges Licht stellen? Das sei ferne. Vielmehr wollte er die Empfänger seiner Briefe ermutigen, indem er ihnen eben zuspricht, dass er für sie betet. Und zwar nicht einfach nur irgendein schnelles, abstraktes Gebet, was so schnell abgehakt ist, sondern ein sehr spezifisches Gebet. Ja, auch wenn er die Empfänger in manchen Fällen überhaupt nicht persönlich kannte, hat er sich doch ziemlich viele Gedanken darüber gemacht, was er für sie beten soll. Er hat sich in ihre Situation hineinversetzt und basierend auf Aussagen Gottes, ob jetzt aus der Bibel oder anders überliefert zu ihm, entsprechend Gottes Willen für diese Menschen gebetet. Und er hat sie das eben auch wissen lassen, hat er kein Geheimnis drum gemacht. Es ging nicht darum, dass er selber besser dasteht, sondern die Leute zu ermutigen, ihnen Hoffnung zuzusprechen. Was bedeutet das für uns, wenn wir für andere beten? Primär geht es beim Gebet natürlich darum, mit Gott zu reden. Also wir mit Gott, die Unterhaltung zwischen dir und Gott. Es geht absolut überhaupt nicht darum, da eine große Show draus zu machen. Aber so wie Jesus das gemacht hat und auch Paulus hier dann schriftlich tut, kann es sehr ermutigend sein zu wissen, dass oder wofür jemand für dich betet. Ich glaube, wenn es um andere Christen geht, dann machen wir das, oder die meisten von uns, das schon relativ selbstverständlich. Wenn du während des Lobpreises vorhin nach hinten gegangen bist, um für dich beten zu lassen, dann hat der Beter wahrscheinlich laut für dich gebetet und nicht einfach nur still vor sich hingebetet. Wenn wir uns in der Hausgruppe austauschen über Sachen, die uns beschäftigen und anschließend füreinander beten, dann machen wir das auch laut, nicht nur still. Gott hört das in jedem Fall, aber so ist es nochmal irgendwie kraftvoller und ermutigender für die Person, die das Gebet hört. Also im Umgang mit anderen Christen kommt uns das relativ natürlich, aber ich glaube, dass wir argen Nachholbedarf haben, wenn es darum geht, unser Gebet auch Leuten in unserem Umfeld, die vielleicht nicht glauben, transparent zu machen, ihnen davon zu erzählen. Und das ist schade, weil wir davon ausgehen können, dass zumindest viele von diesen Menschen doch eine gewisse Spiritualität haben. Und dass bei manchen von denen sogar Gebet ein Zugang oder ein Ausdruck ihrer Spiritualität ist. Also es gibt in meinen Augen zwei primäre Möglichkeiten, das umzusetzen und in seinem eigenen Leben zu berücksichtigen. Zum einen, wie Paulus das hier macht, erzähl anderen davon, dass du für sie betest. Je spezifischer, desto besser. Dein Kollege erzählt dir von einer Herausforderung, vor der er steht, oder eine Kommilitonin von dir ist krank. Bete nicht nur für sie, also bete für sie, aber nicht nur, sondern erzähle ihnen auch, dass du für sie betest. Ich glaube, das ist eine schöne Möglichkeit, Leuten von deinem Glauben so ein bisschen mehr zu berichten und davon, wie du deinen Glauben lebst. Bete nicht nur für sie, sondern sag es ihnen auch. Das muss nicht ständig und so in-your-face-mäßig sein. Ich vertraue auf eure Weisheitssituation richtig einzuschätzen. Aber ich glaube, das ist doch gelegentlich mal angebracht, Leute daran zu erinnern, dass du für sie betest, selbst wenn sie gar nicht glauben. Das war die erste Möglichkeit. Und die zweite, die vielleicht noch ein bisschen herausfordernder ist, auch in ihrer Gegenwart zu beten. Das fängt vielleicht damit an, dass du vom Essen Gott dafür dankst, für seine Versorgung, oder auch ganz konkret für Anliegen von den Menschen in deinem Umfeld betest, für sie, hier und jetzt. Du kannst einfach mal fragen, ob du für sie beten darfst und es dann auch tun. Wie schon gesagt, die Leute finden das höchstwahrscheinlich weniger schlimm, als du vielleicht denkst. Ich habe einen guten Freund, den habe ich mal zu SFC mitgenommen, das ist eine christliche Studentengruppe an der Uni. Der war dem Glauben natürlich nicht komplett abgeneigt, sonst wäre er nicht mitgekommen, aber war jetzt auch wirklich nicht an dem Punkt, wo er sich selber als Christ bezeichnen würde. Also so interessiert, aber nicht gläubig. An einem von den Abenden, wo ich ihn mit dabei hatte, ging es um Prophetie und das ist ja an sich schon heavy stuff. Vielleicht nicht die erste Sache, die wir unseren nicht-christlichen Freunden erzählen wollen. Aber danach wurde es noch ein bisschen praktisch. Also wir haben dann noch füreinander gebetet, so einer in der Mitte und andere draußen rum und halt Eindrücke gesammelt, wie wir als Christen sagen würden. Also geguckt, ob Gott nicht für diese Person was zu sagen hat. Und ich schätze mal, wenn du da als jemand bist, der vielleicht so ein bisschen interessiert ist, aber doch ein bisschen skeptisch, ob es überhaupt Gott gibt, das ist schon ziemlich befremdlich. Aber stell dir vor, wir sind immer noch gute Freunde. Und jetzt überleg dir mal, wie das aussehen würde, wenn dein Gebet tatsächlich dann was bewirkt. Und wir glauben ja, dass Gebet durchaus was bewegen kann. Wie cool wäre das, wenn andere schon durch dein Gebet die Erfahrung machen, dass Gott existiert, dass er zuhört, dass er handelt. Wenn sie erleben, was es heißt, wirklich zu beten. Aber dafür musst du eben andere auch an deinen Gebeten teilhaben lassen. Also gut, dass wir für andere beten und sie daran auch teilhaben lassen sollen, das sind die ersten zwei Punkte. Der dritte Punkt davon, wie Gebet Kirche attraktiv anziehend machen kann, ist, gib anderen Gelegenheiten, selbst zu beten. Wir als Kirche können Menschen eine Möglichkeit geben, ihre Spiritualität auszuleben, beziehungsweise ihr Bedürfnis nach Spiritualität zu stillen. Und zwar nicht nur irgendwie, sondern in Wahrheit, so dass es zu Gott hinführt und nicht von ihm weg. Irgendwann auf dem Weg zum Glauben muss bei jedem der Punkt kommen, wo er oder sie selbst anfängt zu beten. Und ich meine jetzt hier nicht einfach nur irgendein nachgesprochenes Übergabegebet, denn das mit dem Gebet fängt bei vielen auf ihrem Weg zum Glauben sehr viel früher an. Und ich verspreche euch, das ist die letzte Statistik, die ich heute für euch habe, kommt aus der Greifswalder Studie, die haben wir uns in den letzten Wochen schon ein bisschen genauer angeguckt. Das ist eine Studie darüber, wie Erwachsene zum Glauben kommen. Und eins von den Kernergebnissen dieser Studie ist, dass Gebet wichtig ist auf dem Weg zum Glauben. Dass bei vielen Leuten die eigene Erfahrung mit Gebet ein sehr wichtiger bis entscheidender Faktor war, zum Glauben zu finden. Und besonders spannend hierbei ist, dass 50% der Leute oder mindestens 50% der Leute angegeben haben, dass nach dem allerersten Kontakt zur Kirche irgendwann dann das eigene stille Gebet so während des Gottesdienstes einer der entscheidenden Faktoren war. Das sind wohlgemerkt Leute, die noch nicht glauben, die noch vor ihrer Entscheidung für den Glauben stehen. Also mindestens die Hälfte der Leute hat irgendwann mal für sich persönlich im Stillen während des Gottesdienstes ausprobiert zu beten. Aber auch das Angebot der Fürbitte, also mit jemandem für was zu beten oder für sich beten zu lassen während des Gottesdienstes, war bei mindestens einem Viertel der Leute wichtig. Die Autoren dieser Studie, die machen aus diesen Zahlen die Aufforderung, gebt den Leuten die Chancen, fromm zu sein, wenn niemand zusieht. Und das ist somit einer der weiteren Punkte, wie wir durch Gebet die Menschen um uns herum auf ihrem Weg zum Glauben unterstützen können. Nämlich für Leute Gelegenheiten zu schaffen, selbst zu beten. Und zwar ohne Druck. Sie einfach im Stillen selbst ausprobieren zu lassen. Was können wir da konkret tun? Wie wir bereits in dieser Predigtreihe gehört haben, ist eine der wichtigen Sachen dabei, die Leute einzuladen. Lade die Leute dazu ein, in den Gottesdienst zu kommen. Hier gibt es mehr als genug Möglichkeiten, für sich zu beten. Noch besser, oder genauso gut, keine Ahnung, lade die Leute in deine Hausgruppe ein. Wenn es in deinen Händen liegt, dann plane eben Zeiten dabei ein, wo jemand, der vielleicht neu ist, neu im Glauben ist, noch nicht so weit ist, Zeit hat, für sich zu beten. Still und auch so ein Stück weit anonym. Wo die es einfach mal ausprobieren können. Du kannst und solltest wahrscheinlich den Leuten natürlich vorher schon ein bisschen erklären, wie man betet oder noch besser, wie du persönlich betest, von deinen Erfahrungen berichtest. Aber dann lade sie dazu ein, das auch selber zu erfahren. Zwingen sie nicht, das unbedingt laut zu machen. Wenn die Leute schon weiter sind, dann kannst du sie natürlich ermutigen, auch mal laut zu beten. Aber am Anfang lass sie einfach beten, wie es ihnen selbst angenehm ist. Und vielleicht sitzt du jetzt hier oder zu Hause und hörst du die Predigt online an und hast noch nie gebetet. Vielleicht bist du Christ und hast schon viele Erfahrungen mit Gebet gesammelt. Wie auch immer, bevor ich zum Schluss von dem komme, was ich euch heute mitgeben will, möchte ich noch ein bisschen darüber reden, wie wir beten und euch ein paar praktische Tipps dazu geben. Eine der wichtigsten Tipps für dich, wenn du noch nicht so viele Erfahrungen mit Gebet gemacht hast, ist es, es einfach auszuprobieren. Was wird passieren? Rede mit Gott, wie wenn du mit jemandem anderen reden würdest. Das muss nicht rhetorisch perfekt sein. Du brauchst dich nicht einschüchtern lassen von anderen, vielleicht toll klingenden Gebeten, die du vielleicht schon mal gehört hast. Große Worte an sich sind nicht entscheidend, darum geht es nicht. Wichtig ist deine innere Einstellung dabei. Im Gebet geht es darum, authentisch und echt vor Gott zu kommen. Gott brauchst du nichts vormachen. Gebet kann laut unter Menschen oder still für dich alleine sein. Gebet darf aber nie Show sein. Deine Absicht sollte sein, mit Gott zu reden und nicht Menschen zu beeindrucken. Gebet sollte in Übereinstimmung mit Gottes Wort und seinen Absichten sein. Das bedeutet es, in seinem Namen zu beten. Ja, zum Beispiel, Gott dafür zu bitten, dass du morgen nicht verkatert bist, weil du dich heute Abend abschießen möchtest, wird wahrscheinlich kein sehr fruchtbares Gebet sein, weil es eben gegen Gottes Willen geht. Dein Gebet dafür, Gott mehr kennenzulernen oder dass jemand in deinem Umfeld Gott begegnet, entspricht dagegen viel mehr Gottes Willen und wird sehr viel kraftvoller sein. Gebet kann frei oder vorformuliert sein. Zum Beispiel, weil du es selbst aufgeschrieben hast oder weil du dich an einem Gebet aus der Bibel orientierst. Beten kannst du alleine oder mit anderen zusammen. Zu Hause oder unterwegs. Leise, laut. Beten kannst du jederzeit. Trotzdem empfehle ich dir, dass du dir eine feste Zeit vornimmst, weil Erfahrung zeigt, dass es sonst im Alltag häufig untergeht. Eine gute Herangehensweise an Gebet findest du auch in unserer Predigtreihe Acts, die wir vor ein paar Jahren hatten, wo wir über die vier Bestandteile von Gebet gepredigt haben. Nämlich anbeten, bekennen, danksagen und fürbitten. Das sind so vier Sachen, wo man es gut tut, die in seinem Gebetsleben so ein bisschen abzudecken. Gerade wenn man vielleicht auch nicht mehr weiß, wofür man groß beten sollte. Und wir werden demnächst auch eine Predigtreihe über das Vaterunser haben, in dem wir uns eben dieses eine Gebet, in dem Jesus uns gelehrt hat, wie wir beten können, sollen, anschauen wollen. Aber wie gesagt, der wichtigste Tipp ist es, einfach anzufangen, selbst auszuprobieren, selbst Erfahrungen im Gebet zu machen und zu gucken, ob Gott dir nicht antwortet. Also es waren die drei Punkte, die ich heute mit euch besprechen wollte. Bete für andere, lass andere im Gebet teilhaben und gib anderen Gelegenheiten, selbst zu beten. Und je nachdem, wo du selbst im Glauben stehst, hast du jetzt gleich die Möglichkeit, das direkt in die Tat umzusetzen. Wir wollen als Gemeinde jetzt zusammen noch eine Gebetszeit haben, die du für dich selbst nutzen kannst, um zu beten. Vielleicht möchtest du diese Zeit nutzen, um für jemand konkreten anderen zu beten, dass sie ihren Weg zum Glauben finden. Dass Gott ihnen die Augen öffnet. Und dann überleg dir auch direkt, wie du andere an deinen Gebeten teilhaben lassen kannst. Vielleicht möchtest du diese Zeit, die wir jetzt haben, auch nutzen, um selbst, vielleicht zum ersten Mal, ob überhaupt oder seit langem, zu beten. Dann lade ich dich herzlich ein, das still zu machen. Probier es einfach aus, hier und jetzt an deinem Platz. Rede mit Gott. Erzähl ihm, was dich beschäftigt. Und bete ihn, dir zu antworten. Ich bete noch und dann dürft ihr viel beten. Herr Gott, wie genial ist das, dass du real bist. Dass du uns zuhörst. Dass wir mit dir reden können. Dass wir im Gebet vor dich kommen können. Dass du dir nicht zu schade bist, uns zuzuhören. Dass du echt interessiert bist an uns. Wir freuen uns darüber, dass du ein offenes Ohr für uns hast. Wir wollen, dass unser Alltag mehr und mehr davon gekennzeichnet ist, dass wir mit dir verbunden sind im Gebet. So bitten wir dich für die Menschen in unserem Umfeld, die dich nicht kennen, dass du ihnen begegnest und dass du Gebet benutzt, um ihnen zu begegnen. Schaff uns Gelegenheiten zu schaffen, wo andere dir begegnen können im Gebet. Ich bitte dich, dass wir nicht müde werden im Gebet, sondern dadurch, dass wir wirklich erkennen, wie viel Kraft da drin ist, immer wieder neu ermutigt werden, für uns und vor allem auch für andere zu beten. Gott, ich danke dir dafür, dass du so groß bist und dass du über allen Dingen stehst und trotzdem unsere Gebete hörst.